Weitergeben an die nachfolgende Generation ist ein Grundthema in der Bibel. Ja? Gott sagt zu Mose, das Passafest soll gefeiert werden, um daran zu erinnern, dass er das Volk Israel herausgeführt hat, und erzählt es euren Kindern und Kindeskindern von Generation zu Generation. Dieses Weitergeben von einer Generation an die andere ist Gott sehr wichtig. Ja, und ein anderer Beleg dafür, dass Gott die Geschichte liebt, ist, wenn man mal nachschlägt, es gibt kein religiöses Buch, in dem so viele Zeitangaben sind wie in der Bibel. Das kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem Koran oder mit irgendeiner anderen Schrift. Die Bibel ist voll mit Zeitangaben, Jahren, Monaten, Tagen. Die Bibel nimmt Zeitangaben sehr genau. Sehr genau. Ja, bis dahin, dass es sogar möglich ist, zum Beispiel den genauen Todestag, ja sogar die genaue Todesstunde unseres Herrn festzustellen. Ja, und das sind alles keine Dinge, die unwichtig sind, sondern Gott ist das sehr wichtig. Und das hat einen Grund, dass es ihm wichtig ist. Das hat einen Grund, dass wir in der Geschichte leben. Ja, wir werden durch das, was uns passiert, geformt. Und wir sollen ja alle in unserem Leben eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung für Jesus Christus. Und dies geschieht nicht von einem Tag auf den anderen, von einem Moment auf den anderen, sondern das geschieht durch Dinge, die wir erleben, durch Entscheidungen, die wir treffen müssen. Gott wählt die Geschichte, um Menschen zu sich zu führen. Und er wählt die Geschichte, um auch Völker und Gesellschaften so zu verändern, dass Menschen zu ihm geführt werden. Ja, das ist das Thema der Geschichte, da könnte ich jetzt viel dazu sagen. Ich will es nicht übertreiben, weil unser Thema ist, jetzt muss ich allerdings was sagen, ich bin erschrocken, wie ich das gesehen habe, Daniel, weil ich dachte, dass mein Thema nicht ist, was hat Martin Luther uns heute noch zu sagen, sondern, Moment, da muss ich erst anschalten. Mein Thema ist eigentlich Reformation, was ist geblieben? 500 Jahre Reformation, was ist geblieben für uns heute? Ich meine, das andere, was hat Martin Luther uns noch zu sagen, spielt dann natürlich mit rein. Aber ich will nur sagen, wer jetzt erwartet, eine lange Erzählung über die Lebensgeschichte von Martin Luther zu hören, der wird enttäuscht sein. Weil das mache ich heute nicht, sondern mir geht es mehr darum zu sehen, diese Reformation. Ich werde natürlich zu Martin Luther einiges sagen, aber mir geht es mehr darum, was bleibt für uns heute? Wie hat die Reformation die Geschichte verändert? Ja, wie hat sie sie positiv verändert? Gibt es auch Dinge, wo man sagen muss, hat die Reformation Geschichte irgendwie negativ verändert? Und vor allem, was bedeutet das für uns heute? Weil Martin Luther ist ja im Augenblick in aller Munde und es ist ein regelrechter Hype. Das hat auch Vorteile, dadurch, dass jeder weiß, Martin Luther, Jubiläumsjahr, kann man auch jeden auf Martin Luther und den Glauben und die Reformation ansprechen. Aber ich habe auch ein bisschen ein klares Gefühl, weil Luther wird heute auch so ein bisschen wie eine Ware verkauft. Ja, es wird Musik mit Luther verkauft, Bach-Kantaten, es wird ein Spiel zu Luther entworfen. Man verkauft iPhones mit Luther, man verkauft Wurst mit Luther, man verkauft, ja, sehr begehrt von Playmobil, die Luther-Figur. Verkauft sich ein Renner ohne Hände. Ja, das ist toll, aber das geht natürlich an der Reformation ein bisschen vorbei. Und in den Medien ist es nicht anders. Man nimmt Luther und setzt einen Stempel drauf. Luther, der Rebell, sagt der Spiegel. Ja, oder Luther, das bedeutet Protest. Protestanten protestieren. Protest. Oder Luther ist im Grunde so eine Art moderner Che Guevara. Viva la Reformation. Ja, oder wieder der Spiegel. Luther, der erste Wutbürger. Ja, ein Vorgänger der Leipziger Demonstrationen. Ja, oder Luther, Jetzt wird's heiter. Letzter Wahlkampf, NPD. Ich würde NPD wählen, ich könnte nicht anders. Ja, also das ist schon haarig, was man hier dem Nutzer jetzt unterschiebt. Er würde NPD wählen. Und dann auch noch seine Aussage, hier stehe ich, ich kann nicht anders, um des Evangeliums willen, wird hier verwendet, um Parteipolitik zu machen. Das ist schon extrem grenzwertig oder übergrenzwertig. Aber das machen auch andere. Also, Moment. Jetzt. Genau. Also, man verwendet Schlagworte. Ich kann nicht anders, soll es hier unten noch heißen. Ich kann das und verwende das für irgendwas. Ja. Bestimmte Aussprüche von Luther werden umfunktioniert und missbraucht. Hashtag Here I Stand. Ja. Habe ich mal nachgeschaut, was ist das eigentlich? HereIStand.com. Das ist eine Homepage, da kann man Plakate, die irgendwie mit Luther was zu tun haben, bestellen. Ja, oder man verwendet ja, darauf stehe ich, 500 Jahre Reformation, man hängt irgendwas anderes dran. Ja, darauf stehe ich. Darauf stehe ich. Oder ich bin so frei. Ja. Hier hat man immerhin noch den Vers, wo der Geist Christi ist, da als Freiheit bemüht, aber man verwendet es für ganz andere Dinge. Ja, das heißt, Luther wird ein Stück weit instrumentalisiert, um was anderes rüberzubringen. Ja, und daran beteiligt sich auch die evangelische Kirche. Hier zum Beispiel die evangelische Kirche in Stuttgart. Da klingt Freiheit. 500 Jahre Reformation. 95 Mal Flashmob an 95 Orten in Stuttgart. Singen Sie mit uns und folgen Sie uns. Ja? Gesang im öffentlichen Raum. Das ist aber eigentlich nicht Reformation. Bis dahin, dass man sich um den historischen Luther bemüht und aufgrund seiner Totenmaske, die ja vorliegt, einen Lutherkopf in 3D herstellt mit Computermitteln, oder dass man nur bestimmte Aspekte herausgreift, zum Beispiel Luthers Antisemitismus. Und sagt, Luther, das bedeutet in erster Linie 500 Jahre Antisemitismus. Ja, also es ist ein bisschen so, jeder schnappt sich das von Luther, was er gerne haben möchte. Und dadurch erscheint Luther im Grunde, wird benutzt wie ein Hanswurst. Ja, aber es ist nicht das Eigentliche. Und ich möchte jetzt eben kurz am Anfang auch ein bisschen darauf absehen, was ist eigentlich das Eigentliche? Was passierte damals? 1517 schlägt Luther zwei Jahre, nachdem ihm das bewusst wurde, allein aufgrund des Glaubens, wir hatten es ja heute Morgen, Römer 3, Vers 28, allein aufgrund des Glaubens, nicht aufgrund der Werke, wird der Mensch gerecht. Und das hat zu ihm dazu geführt, dass er erkannte, was in der Kirche alles nicht stimmt, und hat hier seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg gehängt. Und da gibt es natürlich viel um Missbrauch in der Kirche, zum Beispiel der gesamte Ablasshandel. Ja, und das ist sozusagen der Beginn. Die Grundlage, am Anfang war das Wort. Das hier ist ein Prospekt vom offiziellen Lutherjahr, und das finde ich schon sehr schön, dass hier das betont wird. Am Anfang war das Wort, und hier finden wir nun die vier Grundlagen der Reformation. Sola fide, allein durch Glauben. Sola gratia, allein durch Gnade. Solus Christus, allein durch Christus. Und als letztes noch Sola Scriptura, allein durch die Schrift. Das, was ich heute Morgen auch besprochen habe. Aber kommt das bei den Menschen so an, in diesem Lutherjahr? Da habe ich eben schon meine Anfrage, ob das wirklich so ist. Und ich möchte jetzt heute Nachmittag diese fünf Punkte mit euch besprechen, mit Ihnen besprechen. Einmal, die Grundlage der Reformation ist das Wort Gottes. Am Anfang stand das Wort. Dazu möchte ich ein bisschen was sagen. Dann, was sind die konkreten Auswirkungen der Reformation? Dann die Beobachtung, trotz Reformation ist der Glaube in unserem Land, in unserem Kontinent auf dem Rückzug. Eindeutig. Was die Probleme heute und am Schluss so eine Art Kassensturz machen, Kassensturz Reformation, was ist geblieben letztlich von der Reformation? Die Grundlage, das Wort Gottes. Die Bibel ist ein generationenübergreifendes Mammutwerk. An der Bibel haben etwa 60 Generationen von Menschen geschrieben über einen Zeitraum von 1500 Jahren. Damit ist die Bibel nicht nur ein Mammutwerk, sondern sie ist in der gesamten Menschheitsgeschichte einzigartig. Es gibt kein anderes Buch, an dem so viele Menschen völlig unterschiedlicher Art, und zwar Könige genauso wie Propheten und einfachste Fischer, geschrieben haben wie an der Bibel. Die Bibel ist ein besonderes Buch, das wäre im Grunde ein eigenes Format, ich will jetzt nicht weiter vertiefen. Wir glauben, dass alle diese Menschen, die an der Bibel geschrieben haben, die Teil dieser Schrift wurden, denn die Bibel ist ja nicht von Anfang an, sondern die wurde ja zusammengefasst, dass alle diese Menschen durch Gottes Geist inspiriert worden sind und dass sie nicht menschliche Fehler in die Bibel reingeschrieben haben, sondern echtes Wort Gottes. Und die Frage, ob jetzt Fehler in der Bibel sind oder nicht, ist nicht so unwichtig, wie das oft heute in der Theologie dargestellt wird. Ja, meine persönliche Meinung ist, es gibt keine echten Fehler in der Schrift. Und mir konnte auch noch niemand echte Fehler benennen. Es herrscht viel Verwirrung und viele Leute meinen, ja, ich weiß, aber da gibt es eine Stelle und das sind Fehler. Wenn man der Sache auf den Grund geht, wird man feststellen, dass der Fehler nicht in der Schrift liegt, sondern entweder war es ein Übersetzungsfehler oder es ist ein Fehler in unserem eigenen Denken. Ja, und wir brauchen eine gewisse Aufklärung dazu. Aber die Grundlage ist die Schrift und eine Reformation ohne diese Grundlage der Annahme, Gottes Wort ist Gottes Wort und nicht Menschenwort, hätte es die Reformation auch nicht gegeben. Die meisten biblischen Schriften sind ja anders wie heute. Wir haben ja heute das Buch, aber es sind zu frühen Zeiten, es sind die biblischen Bücher, die wir heute zusammengefasst haben, ja als Rollen verfasst worden, als Bibelrollen. Und auch im Judentum ist es ja heute noch so, dass zu den Festen im Gottesdienst nur handgeschriebene Festrollen verlesen werden, die sogenannten Megillot. Also die Tora liegt auch handgeschrieben vor und in jeder Synagoge gibt es einen Tora-Schrein. Das sind diese großen Tora-Rollen, da ist ein Tora-Mantel drüber und die trägt man dann in. Es gibt eine spezielle Tora-Nische. Also ist alles handgeschrieben und das bringt zum Ausdruck, Gottes Wort soll nicht einfach nur gedruckt werden, sondern Menschen haben das in einer Haltung des Gebets aufgeschrieben und abgeschrieben. Und hier sehen wir, die Bibel ist eigentlich kein Buch, sondern es ist eine Bibliothek. Aber da brauche ich, glaube ich, gar nicht viel Worte drüber verlieren. Das ist bekannt und klar. Jetzt. Okay. Ich habe schon gesagt, 1500 Jahre der Zeitraum und ich glaube, die Batterie geht irgendwie so langsam zu mal. Wie kann das sein? Da, 60 Generationen. Jetzt kann man sagen, 1500 Jahre ist unendlich lange Zeit. Und wenn die Bibel immer abgeschrieben wurde oder die biblischen Bücher abgeschrieben wurden, wer garantiert uns denn, dass hier nicht irgendwelche Mönche in ihrem Eifer gesagt haben, oh, das gefällt mir nicht, da ergänze ich ein bisschen was. Oder da muss ein Fehler in der Bibel sein, den korrigiere ich mal auf die Schnelle. Wer garantiert uns, dass die Bibel, die wir heute haben, tatsächlich das Original vom Inhalt her noch hat. Ja? Und damit ist viel im Rahmen der Bibelkritik im 19. Jahrhundert ist sehr stark die Meinung verbreitet gewesen. Kein Mensch kann uns garantieren, dass das noch tatsächlich die alten Texte sind. Die sind schon durch Jahrhunderte von Klöstern gegangen und wir wissen ja, wie es in den Klöstern zugegangen ist. Wer weiß, was die da abgeschrieben haben. Und das, da ist dieser Fund von Qumran, den man in den 40er Jahren gemacht hat, sehr wichtig, weil hier hat man Schriftrollen vom Alten Testament gefunden, zum Beispiel die berühmte Jesaja-Rolle, die aus der Zeit stammen, aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Und man hat festgestellt, dass die Texte bis auf ganz wenige Details, marginale Kleinigkeiten, eigentlich identisch sind mit den Textvorlagen, die wir heute haben. Und das ist über so einen langen Zeitraum eigentlich, damit war den Kritikern der Bibel mit einem Mal der Wind aus den Segeln genommen, weil hier der Beleg geführt werden konnte, dass der biblische Text wirklich treu weitergegeben wurde. Das hängt damit zusammen, dass im Jüdischen die jüdischen Schreiber, die sogenannten Masoreten, für die ist das Abschreiben Buchstabe für Buchstabe ein Gottesdienst. Und die lernen das. Und das Schlimmste, was ihnen passieren kann, ist, wenn ein Buchstabe falsch oder unleserlich, dann gilt die Schriftrolle sofort als nicht mehr rein und wird sofort aus dem Weg geschafft. Das heißt, die genaue Übertragung 1:1 ist oberster Maßstab. Und deswegen können wir auch sicher sein, dass die Texte tatsächlich so erhalten wurden, wie sie sind. Noch etwas anderes spricht sehr stark für das Neue Testament. Im Vergleich zu allen anderen Handschriften, die wir heute haben aus der Antike, ist das Neue Testament, die Bibel, ja, aber speziell das Neue Testament, die am besten dokumentierte Schrift überhaupt. Und zwar, wir haben eine Reihe von antiken Schriften heute, auch als Handschriften. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, Bücher gedruckt wird erst seit ein paar Jahrhunderten. Vorher musste jedes Buch abgeschrieben werden. Und da sehen wir, hier ist die Zeit der Entstehung dieser Schriften. Also BC steht immer für vor Christus und AD steht Anno Domini, im Jahre des Herrn. Und wir haben hier die Spalte der ältesten erhaltenen Kopie einer Schrift. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, Moment, zum Beispiel hier Caesar de Bello Gallico vom Gallischen Krieg. Caesar starb 44 vor Christus und die älteste Kopie seiner Schrift haben wir aus dem Jahr 900. Das heißt, 950 Jahre sind dazwischen. Kein Mensch kommt auf die Idee zu sagen, der Caesar ist eine fiktive Figur, hat es nicht gegeben und den Gallischen Krieg hat es auch nie gegeben. Denn wir haben nur eine Kopie, die 900 Jahre älter ist. Ja, das sind fast 1000 Jahre Differenzen und es gibt auch nur 10 Kopien. Kein Mensch kommt auf die Idee von den Historikern. Aber ganz viele kamen auf die Idee, diese Argumente gegen die Bibel zu verwenden. Ja, und da darf man nicht vergessen, dass im Neuen Testament, Moment, erstens, der zeitliche Abstand zu den eigentlichen Ereignissen des Neuen Testamentes und die älteste Kopie gerade mal 25 bis 30 Jahre auseinander sind. Das heißt, keine einzige antike Schrift ist in der ersten Kopie, die wir haben, so dicht dran am Original wie das Neue Testament. Keine Schrift der Antike. Und nicht nur das, sondern von dem Neuen Testament gibt es über 24.000 erhaltene Handschriften. Mehr als von jeder anderen antiken Schrift. Das bedeutet, wenn hier sich Fehler eingeschlichen hätten oder wenn jemand was verändert hätte oder dazugefügt hätte, dann hätte man das am Neuen Testament am allerschnellsten entdecken können, wegen der hohen Zahl der Abschriften, die da sind. Das sind alles Argumente dafür, die dafür sprechen, dass im Grunde das Neue Testament das am besten, die am besten überlieferte antike Schrift überhaupt ist. Okay. anders als heute, zu unserer Zeit, war die enge Verbindung von Gottes Wort mit Christus den Menschen im Mittelalter noch sehr viel mehr bewusst. Ja, das heißt ja oft immer, das finstere Mittelalter. Im Mittelalter, die Leute wussten nichts. Tatsache ist aber, wir haben ja eine typische Darstellung byzantinischer Art von Christus, wie man sie häufig sieht. Ja? Und da ist es interessant, bei all diesen Darstellungen hat Christus immer ein Buch zu seiner linken Seite, auf seinem Herzen sozusagen. Es ist die Bibel, das Wort Gottes. Und er hat immer die Hand in dieser etwas eigentümlichen Stellung. Ja, der Finger, das werden wir gleich sehen, das ist bei anderen Bildern ähnlich, hier genau dasselbe. Ja, das Buch, die Handstellung. Und dahinter steht, im Mittelalter wurde sehr viel mit Symbolik gearbeitet. Und diese Handstellung bedeutet, ich habe die Herrschaft. Ich habe die Herrschaft. Und Christus wird immer abgebildet mit dem Wort Gottes. Ich, Christus, bin das Wort Gottes und habe die Herrschaft. Und konkret findet sich das auch in der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, Offenbarung 19, Vers 13, wo es von Christus heißt, und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, weil er sein Leben gegeben hat. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Ja, das heißt, die Bibel selber setzt Jesus Christus und das Wort Gottes in eins. Jesus Christus ist das lebendige Wort Gottes. Und so wie Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott ist, so ist auch die Bibel von wahren Menschen geschrieben und trotzdem göttlich in seinem Ursprung und ohne Fehler. Ja? Und dieser Zusammenhang war den Menschen im Mittelalter eben noch viel stärker bewusst. Kleiner Szenenwechsel: Eine Synagoge in Franken, in der Landgemeinde Georgsmünd, wo ich vor einigen Jahren gearbeitet habe als Historiker. Und von außen sieht man gar nicht, dass das Synagoge ist, weil das durfte nicht nach außen sichtbar werden. Die Juden waren unter strengen Auflagen und so weiter, will ich gar nicht viel dazu sagen. Interessant ist, hier oben findet, das ist der sogenannte Tora-Schrein, wo die Tora-Rolle aufbewahrt wird, und hier oben findet sich ein Schriftzug. Und auf den möchte ich jetzt mal näher eingehen. Wenn die Batterie mitmacht, jetzt. Genau. Hier findet sich ein Schriftzug in hebräischer Schrift mit hebräischen Buchstaben und es bedeutet Keter Torah. Torah ist das Wort Gottes, das Gesetz Gottes, und Keter bedeutet die Krone oder die Herrschaft. Das Gesetz, das Wort Gottes, hat die Herrschaft. Das ist für alle Juden völlig klar und deswegen ist es auch so, dass auf jeden, also fast auf jeden, Tora-Mantel, das ist der Mantel, der über die Rolle gestülpt wird, sich genau das wiederfindet. Keter, die Herrschaft, Tora, gebührt dem Tora, dem Wort Gottes, dem Gesetz Gottes. Und meistens ist dann auch noch eine Krone dabei, um das nochmal zu untermalen. Ja, und damit finden wir im Grunde das, was im Christentum zum Ausdruck gebracht wird, das nämlich das Wort Gottes, Jesus Christus, finden wir schon vorgezeichnet im Judentum. Das Wort Gottes hat die Herrschaft. Und genau das findet sich auch in dem biblischen Verständnis wieder. Hier sehen wir zum Beispiel eine handgeschriebene Esterrolle. Für das jüdische Purimfest. Warum weiß man, dass es eine Esterrolle ist? Ich kann kein Hebräisch, aber ich weiß es deswegen, weil die Esterrolle die einzige Schriftrolle ist, wo die 10 Söhne des Haman, der die gehängt werden sollen, mit größeren Buchstaben dargestellt wird. Und das ist, daran erkennt man sozusagen jede Esterrolle. Ja, das heißt, und die Juden haben das über viele Jahrhunderte so gemacht. Also die jüdische Tradition verändert an dem Text nichts. Das ist ganz wichtig. Das Wort Gottes hat die Herrschaft. Und besonders fromme Kreise im Judentum drücken das noch dadurch aus, dass sie auf einen bestimmten Buchstaben oder auf mehreren Buchstaben, aber vor allem auf dem Shin, das hier ist das sogenannte Shin, das steht eben für das Wort Gottes, immer noch auf dem einen, auf dem linken Balken eine kleine Krone malen. Zur Erinnerung, das Wort Gottes hat die Herrschaft. Und Sie können sich sicher vorstellen, wenn man das von Hand schreiben musste, die Schreiber, die das abgeschrieben haben und streng darauf achten mussten, dass alles passt, die wurden natürlich auch dazu durch animiert, wenn sie auf jedem Shin so eine kleine Krone noch extra malen mussten, malten sie sehr genau. Also die wurden dadurch bildlich immer daran erinnert, das Wort Gottes hat die Herrschaft. Okay, ich möchte jetzt auf ein Wort Jesus Bezug nehmen. Jesus sagte zu den Pharisäern, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Keter Torah. Das Wort Gottes hat die Herrschaft. Und sie, die Schriften, sind's, die von mir zeugen. Sagt Jesus im Johannesevangelium 5, Vers 39. Das bedeutet, Jesus kannte diese Tradition natürlich im jüdischen sehr genau. Gottes Wort ist die Herrschaft. Und er sagt jetzt, er gibt dieser Sache noch einen entscheidenden Inhalt. Ich weiß das, weil ich bin das lebendige Wort. Die Schrift redet von mir. Und ich möchte zwei Beispiele, es gibt mehrere, aber ich möchte vor allem zwei Fingerzeige im Wort Gottes zeigen, die auf Christus hinweisen, oft ohne dass wir es wissen. Wir wissen ja viele, es gibt eine Menge Prophezeiungen bei den Propheten, die auf Jesus hinweisen, die Lieder vom Knecht Gottes oder Einzelheiten von seiner Kreuzigung, die bei Propheten gefunden werden oder bei Zacharia zum Beispiel der Lohn des Judas und so weiter und so fort. Ist alles irgendwie bekannt, aber es gibt auch deutliche Zeichen, die wir nicht so gut kennen. Und ich möchte eben nur jetzt zwei hinstellen. Und das eine ist, nach rabbinischer Tradition, wenn wir schon beim Jüdischen sind, nach rabbinischer Tradition ist das der eigentliche Sinn, der Kern der Tora, der Kern des Gesetzes, genau in der Mitte zu finden. Ja, man kennt ja auch heute noch so ein bisschen das Sprichwort, das ist die Mitte des Problems. Ja. Die Juden glaubten, dass das Entscheidende in der Tora in der Mitte ist. Und zwar ganz konkret. Also man hat die Tora. Es gab ja keine Kapiteleinteilung, man hat alle Wörter gezählt, durch zwei geteilt. Das war die Mitte. Und in der Mitte, und die Mitte war 3. Mose Kapitel 10, Vers 16. Und in der Mitte steht nun Folgendes. Da steht zwei Wörter, also es steht genau auf, halbe, halbe. Zwei Wörter und die bedeuten Darosh, Darash. Zu forschen, forschte er. Ja, zu forschen forschte er. Das heißt, es bedeutet so viel wie, er forschte intensiv. Er fragte intensiv nach. Ja, und da kommen im Hebräischen auch die Hauptwörter her, die Midrasch, die Auslegung. Oder zum Beispiel die Drascha, die Predigt, ist der gleiche Wortstamm. Ja. Also, er forschte intensiv. Und in vielen hebräischen Handschriften, ich habe das selber überprüft, steht genau bei 3. Mose Kapitel 10, Vers 16 am Rande, als Notiz, nicht in den Text hinein, Mitte, Ausrufezeichen. Das ist die Mitte. Ja? Die Leser wussten, das ist die Mitte, der tiefere Sinn der Schrift. Und die Folge war, die Juden haben es so verstanden, forsche intensiv, das Wichtigste, vor allem nachdem der Tempel zerstört war im Jahr 70, das Wichtigste ist, dass wir die Schrift erforschen. Deswegen war die Übertragung der Schrift ganz wichtig. Deswegen ist die Gelehrsamkeit die höchste Tugend. Die jüdischen Gelehrten haben ja nichts gearbeitet, anders als Paulus, der nebenher gearbeitet hat. hat der jüdische Gelehrte, sag ich mal, sich ernähren lassen. Ja, und heute ist es noch so, in den orthodoxen Gemeinden in Israel, die Orthodoxen haben das zugenommen, dass das ein Problem ist, weil viele von denen nicht arbeiten. Also nicht wirklich arbeiten, sondern nur vom Arbeiten. Als Schreiber, als Tora-Schreiber oder inzwischen ändert sich das, weil ihre Zahl so zunimmt. Aber die Gelehrsamkeit, das Erforschen der Tora hat im Judentum einen ganz neuen Stand. Entscheidend ist jetzt aber, warum ich das eigentlich bringe, ist der Zusammenhang. Die Frage liegt nämlich nahe, um welche Sache geht es denn eigentlich? Was ist das? Wonach soll man fragen? Und da ist es wichtig, dass man sich den Vers genauer anschaut, wo dieses Darosch drumherum steht. Und der eigentliche Vers ist im dritten Buch Mose 10, Vers 16, der Vers, wo es heißt, und Mose fragte nach dem Sündenbock für Sühneopfer. Ja, das bedeutet, im Mittelpunkt, in der Mitte der Schrift, steht die Frage nach dem rechten Sühneopfer. Nach dem rechten Sühneopfer. Mit dem das Volk entsühnt wird am obersten jüdischen Feiertag. Was ist das rechte Sühneopfer? Im Zentrum steht diese Frage, und das ist schon vorgeschattet, schon bei Abraham, ja, wie er danach fragt, das ist im Hebräischen das gleiche Wort, nachdem der Engel sagt, nein, du sollst deinen Sohn doch nicht opfern, Isaak. Ja, fragte er und entdeckte das rechte Sühneopfer, das war sozusagen ein Widder, den er stattdessen geopfert hat. Das heißt, im Zentrum der Frage steht das rechte Sühneopfer, und das ist nicht zufällig, das ist nämlich genau das, was das Neue Testament meint, wenn es davon spricht, dass Christus die Mitte der Schrift ist. Christus ist die Mitte der Schrift, heißt es im Neuen Testament, die Mitte der Schrift ist das rechte Sühneopfer. Ja, und ich denke, das ist etwas, wo die Tora, das Wort Gottes, schon auf Christus hinweist. Ein anderes Beispiel, wenn man sich die hebräische Bibel hernimmt und die Wörter einfach mit dem PC, kann man das ja heute sehr schön machen, nach Häufigkeit abklappert. Welche Wörter sind in der Tora am häufigsten? Dann findet man am häufigsten den Namen Gottes selber, nämlich 5766 Mal. Jetzt wird jeder sagen, der Name Gottes steht in meiner Bibel auch höchstens 2-3 Mal drin, beim Mose, wie er sich dem Mose offenbart. Überall dort, wo in unserer Bibel Herr steht, großgeschrieben meist, steht eigentlich der Name Gottes. J-He-Waf-He im Hebräischen. Die Zeugen Jehovas sagen Jehova. Heute sagt man, der Name Gottes war wohl eher Jahwe oder Jahwe. Ja. Ich will mich nicht festlegen, aber feststeht, der Name Gottes besteht aus diesen 4 Konsonanten. Und das ist das Wort, das in unserer Bibel am häufigsten drin ist. Und die anderen Wörter, die der Häufigkeit nach geordnet drin sind, ist Sagen, Sohn, Sein, Gott, Tun, Handeln, Kommen, Künden, Sein, Erde, Tagen. Das sind die 10 häufigsten Wörter, wenn man so will, in der Bibel. Und es ist interessant, man hat entdeckt, dass da im Grunde eine Botschaft drin steckt. Ja, wenn man die nämlich aneinander fügt, dann kommt da raus, Jahwe sagt, der Sohn ist Gott, er handelt und kommt als König von Israel auf die Erde in einem Tag. Kann man natürlich sagen, Zufall. Klar kann man das sagen. Ja. Aber ich finde es erstaunlich, dass diese Botschaft für jeden nachvollziehbar, eigentlich jeder kann es an seinem Computer überprüfen, wenn er will, drin steckt. Ein Amerikaner hat das herausgefunden. Mitchell hieß der. Also ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Okay, jetzt zurück zu unserer Reformation. Aus dem Gesagten wird deutlich, wie eng die reformatorischen Prinzipien jetzt sola scriptura, allein die Schrift, und sola Christus, allein Christus miteinander zusammenhängen. Und Jesus Christus sagt, ich bin das lebendige Wort, dann ist klar, das Wort Gottes und Christus ganz eng miteinander zusammenhängen. Und ohne diese, erst auf der Grundlage dieser beiden reformatorischen Prinzipien, sola scriptura und solus Christus, werden die anderen beiden Prinzipien, also irgendwie muss man, glaube ich, hier mal was austauschen, weil sonst wird es echt schwierig. Oder ich kann mal Folgendes vorschlagen. Ich habe nämlich selber noch einen Freund dabei. Zur Sicherheit. Wollen wir den vielleicht mal ganz schnell testen? Den einfach reinstecken und den anderen rausnehmen. Vielleicht geht es dann besser. Kleine technische Schwierigkeiten. Ist er drin?
Ja.
Ja, okay. Ja, das glaube ich. Also ohne sola scriptura, allein durch die Schrift, allein durch Christus sind die anderen beiden, sola fide und sola gratia, allein durch Glauben, allein durch Gnade, überhaupt nicht verstehbar, weil allein durch Glauben, der Glauben was? An das, was Christus getan hat. Allein durch Gnade, der Gnade von was? Nämlich, dass Gottes gnädiges Handeln durch Christus uns gerettet hat. Ja? Und ohne die beiden anderen, allein Schrift und allein Christus, sind sola fide und sola gratia überhaupt nicht mehr verstehbar. Und genau das ist die Situation heute in unserer Gesellschaft. Ja? Wir haben das Problem, dass die Grundlage, auf der Background, der christliche Background, auf den Luther noch aufsetzen konnte, der Bodensatz, der ist heute gar nicht mehr da. Ja, deswegen braucht man sola fide und sola gratia vielen Leuten überhaupt kommen. Ja, die denken, was will er? Theologisches Gesumse. Ja, weil sie gar nicht mehr akzeptieren, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und dann machen die anderen Aussagen auch keinen Sinn mehr. Na, hallo? Jetzt zu den Auswirkungen der Reformation. Ich habe hier eine Darstellung von Lukas Danach, den Jüngern, um 1560 herum. Und die soll ein bisschen deutlich machen, dass zwar steht Luther natürlich im Fokus der Reformation, weil er ist der entscheidende Reformator, aber Luther agierte natürlich nicht allein, sondern er hatte Mitreformatoren. Und da will ich wenigstens ein paar nennen. Das ist hier ganz links auf der Seite. Johannes Forster, Georg Spalatin, das ist jetzt Luther selber. Rechts neben Luther steht dann Johannes Bugenhagen, hier ist Erasmus von Rotterdam, ein wichtiger humanistischer Gelehrter, der übrigens auch das Hebräische perfekt konnte, was Luther so nicht konnte. Neben Erasmus haben wir Justus Jonas, Kaspar Kutziger und hier Philipp Melanchthon. Also es gab eine Reihe reformatorisch gesinnter Theologen, die Luther unterstützt haben. Und das Gleiche natürlich auch auf europäischer Ebene, denn die Reformation ist keine ausschließlich deutsche Sache, sondern erstens hatte Luther Mitstreiter auf europäischer Ebene, aber er hatte auch Vorläufer, die schon vor ihm reformatorische Gedanken hatten. Und ich habe hier ein paar, die wichtigsten wenigstens, das sind die, denen ich hier einfach so einen roten Knopf verpasst habe, um sie zu nennen, weil die anderen eher unbekannt sind. Das ist zum Beispiel hier oben links der schottische Reformator John Knox. Hier haben wir den Schweizer Ulrich Zwingli. Hier haben wir Johannes Hus, der verbrannt wurde 1415, also lange vor Luther. Dann haben wir Philipp Melanchthon und Luther. Luther sitzt bezeichnenderweise hier, schreibt, und das Licht ist da, wo er schreibt. Also er hat schon eine gewisse Position in der Mitte. Dieses Bild ist aus dem 17. Jahrhundert. Neben ihm Johannes Calvin und ganz rechts Das müsste John Wycliffe sein. John Wycliffe ist eigentlich einer der allerersten Reformatoren gewesen, der auch Johannes Huss beeinflusst hat. Und das sind eigentlich die Reformatoren der ersten Stunde. Aber die Reformation hat sich nicht als Mainstream durchgesetzt. Das geschah wirklich erst mit Luther und mit Calvin. Im engeren Sinne meint man mit Reformation, ich habe es ja gesagt, Reformatio, die Wiederherstellung im Lateinischen, die kirchliche Erneuerungsbewegung des 16. Jahrhunderts. Die richtete sich gegen den Ablass, gegen alle möglichen Sachen, aber vor allem auch gegen die Verweltlichung des Klerus, gegen die übliche Praxis, dass man geistliche Ämter, Kardinalsämter, Bischofsämter, häufig erwerben kann, ja, und auch gegen ein Gebaren des Papstes und der Bischöfe als weltliche Herren mit Machtbefugnisse und auch Machtmissbrauch. Und diese Reformation im 16. Jahrhundert veränderte Europa sehr stark, nicht nur religiös, sondern eben auch territorial und politisch. Wir sehen das ein bisschen. Das Blaue sind die katholisch verbliebenen Gebiete. Wir sehen hier im Osten gibt es eben Inseln sozusagen. Das Rötliche sind die evangelischen Gebiete, also das ganze gesamte skandinavische und baltische Raum ist stark evangelisch. Deutschland ist so ein bisschen geteilt und hier im Osten finden sich noch Gebiete. Was auch viele nicht wissen, ist, dass Österreich mehrheitlich evangelisch war, bis im Zuge der Gegenreformation die Evangelischen vertrieben worden sind. Das waren zum Beispiel die sogenannten Salzburger, die vertrieben worden sind. Die Glaubensflüchtlinge aus dem Enzerraum, die dann ganz viel übrigens nach Frankreich gekommen sind. Und vielleicht hat der eine oder andere sogar, ohne es zu wissen, einen österreichischen Glaubensflüchtling in seinen Ahnenstamm, weil, also in Georgsgrün, wo ich als Historiker gearbeitet habe, da war das definitiv so und ich konnte das auch nachweisen anhand von genealogischen Listen. Man erkennt es ein bisschen an den Namen. Also Namen, die länger mehrsilbig sind, sowas wie zum Beispiel Riedelsbauer, Enzensberger. Das sind Namen, die tatsächlich das Anhaltspunkt dafür sind, die kommen aus dem Österreich. Das aber jetzt nur so am Rande. Die Reformation verändert auch das Denkweisen der Menschen, politische Theorien, ganz wichtig Bildungsansätze, das Schulwesen komplett, denn das Schulwesen ist ja erst wirklich eingeführt worden nach der Reformation. Das, was wir heute kennen mit allgemeiner Schule und jedes Kind geht in die Schule, das war ja vorher nicht so. Ja, aber wenn jeder die Bibel selber in der Lage sein soll, die Bibel selber zu lesen, was ein sehr guter Ansatz ist, dann muss man natürlich auch lesen können. Deswegen ist eine der Grundlagen des Schulwesens auch die Reformation. Okay, vielleicht noch eine Sache. Ein Ergebnis der Reformation war allerdings auch, dass es nicht zur Einigung gekommen ist, sondern vor allem in Deutschland zu Krieg. Der 30-jährige Krieg ist ja einer der verheerendsten Kriege überhaupt. Es ging bei dem 30-jährigen Krieg nicht nur um Religion, ganz klar, aber natürlich spielte Religion eine große Rolle. Und am Ende des 30-jährigen Krieges, man musste ja miteinander leben, ja, kam eine Regelung mit dem Abschluss des Westfälischen Friedens im Jahr 1648. Und diese Regelung hieß, im Lateinischen heißt Cuius regio, eius religio. Das bedeutet, dem das Land gehört, dessen Religion müssen die Untertanen übernehmen. Das bedeutete, der Landesfürst bestimmte die Religion. Und wenn der Landesfürst zum Beispiel seine Religion gewechselt hat, da mussten die Untertanen entweder ihre Religion auch wechseln oder das Land verlassen. Das bedeutete, dass Europa eine Flüchtlingsbewegung sondergleichen erlebte nach der Reformation, weil die Evangelischen in evangelische Territorien gewandert sind und die Katholischen in katholische Territorien. Das heißt, die Länder haben sich verschoben. Auch das gehört mit zum zur Geschichte des, der Reformation. Okay, ich will es nicht überlang machen und deswegen hier eine Zusammenfassung. Plus minus, sage ich jetzt mal. Ja, das ist natürlich in dieser plakativen Darstellung nicht ganz historisch richtig. Ich müsste jetzt genau ausdifferenzieren, aber das wird unendlich lang dauern. Aber man kann schon sagen, was positiv an der Reformation ist, ist, sie hat das Wort Gottes gestärkt, weil die Menschen es überhaupt wieder lesen konnten. Man darf ja nicht vergessen, Luther hat die Bibel ins Deutsche übersetzt. Es gab zwar vorher auch schon Bibeln in Deutsch, aber die Übersetzungen waren sehr schlecht und waren auch nicht weit verbreitet. Luther hat ein gutes Deutsch, der ist ja auch der Begründer der deutschen Hochsprache. Denn Luther hat sich für einen Dialekt entschieden. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben ja in Deutschland ganz viele Dialekte. Er hat sich nicht für Bayerisch und Schwäbisch entschieden, sondern er hat sich für den deutschen Hochdialekt entschieden, der dann zu der deutschen Normalsprache, also das, was wir heute Hochdeutsch sprechen, ja, Sie sagen, die Baden-Württemberger, wir können alles noch nicht Hochdeutsch, das hängt mit Luthers Bibelübersetzung zusammen. Richtig. Und das hat das Wort Gottes sehr gestärkt, weil hier die Menschen jetzt endlich die Bibel in ihrer eigenen Sprache lesen konnten. Vorher nur Latein. Und Latein war immer nur die Sprache, die Bibel. Ja. Und deswegen wurde die Bibel im Gottesdienst auch nicht vorgelesen, normalerweise. Ja. Dazu komme ich gleich. Vertiefung gottesdienstlicher Praxis, weil Gottesdienst, wo die Menschen das Wort Gottes nicht verstehen, da bleibt nur eins übrig. Und so war es in den katholischen Gottesdiensten, die Liturgie. Die Liturgie in Lateinisch. Da kam natürlich Wort Gottes schon vor, aber es war nichts mehr für die einfachen Menschen. Das ist übrigens auch nur so am Rande ein Grund dafür, warum in den großen Kathedralen des Mittelalters die gotischen Kirchen diese Fenstermalerei so ein großes Gewicht hatte. Weil die Menschen ja nicht lesen konnten und das Lateinisch auch nicht möglich war. Aber man hat wenigstens versucht, über die Kirchenfenster ihnen Evangelium weiterzubringen. Und nun vertieft sich der Gottesdienst. Im Mittelpunkt steht nicht mehr die Liturgie, ja, und der Altar, sondern im Mittelpunkt der evangelischen Kirche steht die Kanzel. Auch bautechnisch verändert sich da einiges in den Kirchen. Das ist hochinteressant. Ganz wichtig, ein Pluspunkt ist natürlich auch die Stärkung des Individuums vor Gott. Ja, man sagt ja oft, Luther sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Mein Gewissen gebietet mir, aufgrund des Wortes Gottes so zu handeln. Wenn der Einzelne seinen Glauben stärken kann über das Wort Gottes direkt, dann ist das eine ganz andere Beziehung des Einzelnen zu Gott, als wenn er sowieso nichts versteht und im Grunde nur das glaubt, was alle glauben, weil er da geboren ist, wie es vorher war. Ich sage es jetzt mal stark überzeichnet, aber der Einzelne erfährt eine Stärke vor Gott. Und deswegen hat auch Luther damit angefangen, den Katechismus zu machen und Unterweisungen für die Kinder und eigene Liederbücher rauszubringen. All das, was ich... Wir sind uns nicht mehr bewusst, dass das damals alles losging. Die katholische Kirche hat nachgezogen. Da sind wir froh, dass sie nachgezogen hat. Sie hat nachgezogen. Aber ausgegangen ist das sehr stark von der reformatorischen Bewegung. Und die Vertiefung der Bibellese, habe ich schon gesagt, will ich jetzt gar nichts weiter dazu sagen. Vertiefung von Andacht, auch Kirchenmusik, das gesamte Bildungswesen, ich habe es schon erwähnt. Und auch das ist wichtig. Es findet ein schlagartiges Ende unbiblischer Praktiken statt. Ja, Reliquienverehrung, Marienkult, ja, Heiligenverehrung. Also, wenn man sich mit der mittelalterlichen Geschichte ein bisschen auseinandersetzt, dann stellt man fest, da gab es richtig exzessive Sachen, die uns heute mehr als nur strange erscheinen. Und die hören auf in den evangelischen Kirchen, in den katholischen natürlich nicht. Obwohl sich da auch das gemäßigt hat. Auch das hier ist ein positiver Effekt der Reformation in der katholischen Kirche. Nachdem man nämlich angefangen hat, dass immer mehr Menschen sich abwenden und dem evangelischen Glauben zuwenden, hat man nun angefangen, die eigenen Missstände stärker aufzuarbeiten, ja, und zu überprüfen und ein Stück weit sich selber zu reformieren. Natürlich nicht so weit wie die Reformation, aber das Konzil von Trient, von dem dann die Gegenreformation ausgegangen ist, hat viele Missstände, die Luther vorher angeprangert hat, von alleine zurückgenommen. Nicht alle natürlich. Wenn es um Lehre geht, haben sie keine Zugeständnisse mehr. Aber auch das ist ja ein positiver Effekt. Auch die katholische Kirche hat sozusagen profitiert von der Reformation. Okay, natürlich gibt es auch negative Auswirkungen oder zumindest nicht Auswirkungen, wo die Reformation jetzt schuld ist, das will ich nicht sagen, aber die infolge der Reformation die Folge waren. Dazu gehört der Verlust der Glaubenseinheit, das muss man sehen. Vorher war das christliche Abendland sozusagen eine Einheit und nun kommt ein evangelischer Glaube und auch sehr schnell unterteilt sich dieser evangelische Glaube in verschiedene evangelische Glauben. Und das ist ja bis heute ein bisschen die Not der evangelischen Bewegung, dass es so viele unterschiedliche Denominationen gibt. Ja. Dauerkrieg im Reich, ich habe schon erwähnt, der 30-jährige Krieg, das Problem der religiösen Minderheit. Ja, wenn der Landesherr bestimmt, was die Religion zu sein hat, dann müssen die anderen, die das nicht so sehen, rausgehen. Das heißt, diese religiösen Minderheiten waren auf lange Zeit ein Problem. Und das ist ganz interessant, zur Zeit meiner Großeltern zum Beispiel, in bestimmten Gebieten, wo sie damals gewohnt haben, war es noch ganz verfemt, wenn man als evangelisch-katholischen geheiratet hat, das geht ja gar nicht. Ja, also das sind, und dieses Denken war damals noch viel, viel krasser. Also die Trennung zwischen evangelisch und katholisch war ganz anders. Heute gibt es diese Trennung zwar noch, gibt es natürlich noch, aber sie trennt die Menschen. Das ist der Unterschied. Und eine andere negative Tendenz innerhalb der evangelischen Bewegung ist die Tendenz zur Zersplitterung. Und das war für Luther selber auch ein Problem. Er hat sich ja auf die Bibel berufen und hat gesagt, wenn man muss mir von der Schrift her belegen, dass das so ist, hat aber dann Bauchschmerzen bekommen, dass andere aufgetreten sind und von der Schrift her andere Erkenntnisse entdeckt haben. Ja, ich habe es heute beim Mittagessen kurz erwähnt, die Täuferbewegung zum Beispiel, die hat sich auf das Alte Testament berufen und hat gesagt, im Alten Testament haben die ganzen Gottesmänner mehrere Frauen und haben angefangen, mehrere Frauen einzuführen. Ja, und so gibt es einige Beispiele und das, da konnte Luther merkte, oh, jetzt müssen wir aufpassen, weil sonst öffnen wir die Dose der Pandora und verlieren die Kontrolle. Und deswegen reagiert er selber auch sehr scharf, zum Beispiel gegen die Täuferbewegung und andere Gruppen, die sich von den Evangelischen noch abgesplittert haben. Also das ist ein Nachteil. Die Tendenz zur Zersplitterung führt dann auch zu einer Tendenz der Unduldsamkeit gegenüber anderen Gruppierungen. Und ich denke, eine große Schwäche, sag ich mal, so sehr ich Martin Luther als Reformator schätze, war das, dass er die Frage der Gewaltanwendung nicht im biblischen Sinne beantwortet hat. Ich denke, von der Bibel her ist es klar, wir können unseren Glauben nicht durch Gewalt verbreiten. Sondern wir wollen Gott möchte die Herzen der Menschen gewinnen. Nicht durch Gewalt darf das passieren. Aber Luther wusste sich ab einem gewissen Punkt nicht mehr anders zu helfen, dass er die Fürsten aufgefordert hat, mit Gewalt vorzugehen gegen Gruppen, die seiner Meinung nach Ketzer waren oder gegen die Täufer oder auch gegen die Juden. Ja, und das, glaube ich, ist eine ganz unselige Verbindung. Gewalt hat mit Glauben eigentlich nichts zu tun. Ja, wir haben ja heute ein ähnliches Problem im Islam. Gewalt sozusagen von der Schrift her, vom Koran her sozusagen ein Mittel ist, aber in der Bibel ist es eigentlich nicht der Fall. Verfestigung und Lagerbildung Bestandswahrung und Volkskirchenwesen. Wir haben ja immer noch, es wird weniger in der Volkskirche, ist ganz klar, aber wir haben in Deutschland ja immer noch diese beiden großen Volkskirchen. Und auch das ist eine Entwicklung, in anderen Ländern ist es ja ganz anders zum Teil, hängt damit zusammen, dass gerade in Deutschland die Evangelischen und die Katholischen alles beieinander halten wollten, ihre Schäfchen beieinander halten. Und da war natürlich die Säuglingstaufe das geeignete Instrument dafür, weil da wurde man in die Kirche reingeboren. Und das ist natürlich auch, entspricht nicht der Bibel, denn in die Kirche kann ich nicht reingeboren werden. In die Kirche kann ich nur kommen, indem ich mich für Christus entscheide. Ja, das ist auch ein Grund dafür, warum wir hier in Deutschland ja Landeskirchen haben, die eigentlich nicht Kirchen im biblischen Sinne sind. Ja, da sind trotzdem noch Christen drin, gar keine Frage. Aber das ist ein großes Problem und das hängt auch ein bisschen mit der Reformation zusammen. Und dann gibt es noch andere Folgen, die will ich jetzt aber kurz halten, die man weder positiv noch negativ unbedingt sehen muss, sondern die automatisch passierten durch die Reformation. Und zwar, wenn Religionen sich miteinander bekriegen, so wie es im Dreißigjährigen Krieg zum Beispiel war, dann führt das automatisch dazu, entweder man schlägt sich dauernd gegenseitig tot, oder es muss eine Instanz geben, die sagt, Schluss jetzt. Und diese Instanz in der europäischen Geschichte entwickelte sich mit dem sogenannten absolutistischen Staat. Das heißt, die Fürsten bekamen, anders als im Mittelalter, die Macht, über dem Gesetz zu stehen. Ja, der mittelalterliche Kaiser musste sich immer noch vor den Ständen und vor Gott rechtfertigen. Aber Ludwig XIV. Zum Beispiel, l'État, c'est moi, der Staat ist für mich. Er hatte eine Machtfülle, der konnte einfach so entscheiden, die haben jetzt das Land zu verlassen. Ich will, dass das so und so gemacht wird, ohne sich vor Gott oder auch vor Ständen rechtfertigen zu müssen. Also der Stärkung des absolutistischen Staates, dann war es so, dass es ist auch ein Grund, Deutschland war ja damals noch nicht Deutschland, sondern es war ja das sogenannte Reich, Römisches Reich, Heiliges Römisches Reich, Deutsche Nation hieß es. Und das verstand sich im Selbstverständnis als römisches Reich. Man berief sich auf die Prophezeiung des Propheten Daniel, dass nachdem das Vierte Reich wird das Letzte der Geschichte sein, und man glaubte, das ist das Römische Reich, und dann wird sozusagen das Reich Gottes kommen. Und deswegen musste man sich selber noch irgendwie als römisches Reich definieren. Aber kein anderer hat das mehr gemacht. Und die anderen Völker drumherum, die wurden nach und nach wichtige Nationalstaaten. Frankreich, England, nur Deutschland. Deswegen auch dieser in der Geschichte deutsche Sonderweg, dass wir als einer der Letzten einen eigenen Nationalstaat bekommen. Wir und Italiener, die gehörten auch in das Reich. Ja, das ist eine Entwicklung. Bevölkerungsverschiebung habe ich schon angedeutet. Enorme Bevölkerungsverschiebung durch diese Regelung in der Nachreformation. Dann Max Weber, vielleicht schon der eine oder andere gehört, der hat darauf hingewiesen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der protestantischen Ethik, ja, die bedeutet Genügsamkeit, kein Luxus, Zurückhaltung, und der Entstehung des Kapitalismus. Nämlich, wenn ich etwas erwirtschafte und ich habe keine Ausgaben, dann entsteht ein Mehrwert. Und ich will dazu nicht viel sagen, aber interessant ist, dass die kapitalistischen Staaten, wo der Kapitalismus am stärksten wurde, alles protestantisch sind. Da findet sich kein einziges katholisch. Ja. Kapitalismus entsteht auch in protestantischen Ländern. Und das Letzte ist eine Folge dieser Auseinandersetzung des 30-jährigen Krieges, war auch ein Toleranzschub in Richtung Moderne. Das bedeutete, bestes Beispiel Friedrich der Große, der Preußenherrscher, der um 1700, sage ich jetzt mal herum, regiert hat und der dann schon sagen konnte, jeder soll nach seiner eigenen Fasson glücklich werden und selig werden. Ja, das war schon zu einer Zeit, wo man es aufgegeben hatte, um Wahrheit zu kämpfen oder zu ringen und gesagt hat, ach, soll doch jeder nach seiner Fassung selig werden. Ja? Und dieser Toleranzschub, der hängt damit mit diesen Glaubenskriegen nach der Reformation zusammen. Und das prägt unsere Gesellschaft bis heute. Okay, Glaube auf den Rückzug. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass nach der Reformation der Glaube immer weniger wurde. Das wäre völlig falsch. Denn schon vor der Reformation, durch die Renaissance zum Beispiel, kam man dazu, den Glauben skeptischer gegenüberzustehen und auch andere Weltanschauungen sich anzusehen. Aber man kann schon sagen, dass das biblische Weltbild im 16. Jahrhundert, also nach der Reformation, richtig implodierte. Das heißt, seine allgemeine Gültigkeit verlor. Was meine ich mit dem biblischen Weltbild? Der Mensch des Mittelalters, und so ist es in der Bibel ja eigentlich auch dargestellt, glaubte, Gott hat die Menschheit geschaffen. Dann gab es eine Zeit des Paradieses, ein Sündenfall. Es gab eine Zeit vor der Sintflut, dann kam eine Sintflut, dann kam sozusagen die biblische Zeit, dann kam Jesus, dann nach Jesus ist die Zeit der Kirche und die Zeit der Kirche endet, wenn Jesus wiederkommt am Ende der Zeit. Das ist das Geschichtsbild und Weltbild, was die Bibel vermittelt. Und das ist auch das Weltbild, was alle Geistesgrößen bis zum 16. Jahrhundert mehrheitlich übernommen haben. Das fängt an von Paulus über Augustin, über Thomas von Aquin, Luther, Johannes Calvin, Philipp Melanchthon hat das vertreten, aber auch noch die Begründer der modernen Wissenschaft, wie zum Beispiel Blaise Pascal, ja, einer der wichtigen Mathematiker, der Begründer der modernen Mathematik, oder auch Isaac Newton, der Begründer der modernen Naturwissenschaften. Alle die standen auf dem Boden dieses Weltbildes. Aber das änderte sich eben seit dem 16. Jahrhundert. Ich will jetzt nur ganz kurz exemplarisch für viele drei Dinge herausgreifen, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sich das verändert. Das war einmal der französische Jurist Jean Bodin, lebt im 16. Jahrhundert, der sagte, Moment mal, ihr redet immer von den vier Reichen aus Daniel und dann kommt das Gottesreich. Aber diese vier Reiche von Daniel waren doch gar keine Weltreiche. Wir wissen, es gab die Mongolen, die hatten noch ein viel größeres Reich, die werden gar nicht erwähnt. Also der von dieser Seite her behauptete, die biblische Deutung ist falsch. Es gibt gar keinen Weg auf die Endgeschichte zu. Der zweite, Richard Simon, hat noch versucht, das zu retten, indem er sagte, dass zum Beispiel auch die Bibel keine Chinesen erwähnt. Dass die Zeiträume, die Chinesen sagen, ja, sie hätten eine sehr alte Geschichte und dass das mit der Bibel nicht übereinstimmt, das läge daran, dass das AT schon richtig ist, das Alte Testament, aber Lücken aufweist. Das ist die sogenannte Lückentheorie, die mit zu den Ursprüngen der heutigen Bibelkritik gehört. Und schließlich in der Aufklärung hat es dann vor allem Voltaire übernommen, generell zu sagen, nein, das ist totaler Quatsch, was die Bibel hier sagt. Wir sehen ja, die Geschichte läuft nicht auf irgendeine Endzeit zu, sondern sie läuft auf den Fortschritt zu. Es wird alles immer besser. Die Menschen benutzen ihren Verstand, ihre Vernunft. Und man kann zum Beispiel von der chinesischen Zivilisation lernen, die es viel älter sei als das Volk Israel. Also das waren so Töne, die sich dann entwickelten. Da will ich jetzt aber gar nicht viel dazu mehr sagen. Fest steht, dass dieses Bild, dieses biblische Weltbild, ob begründet oder nicht, ich denke unbegründet, abgeschafft wurde. Und zwar in der Reihenfolge, dass zuerst das Ende aufgegeben wurde. Es gibt kein Zulaufen mehr auf ein Ende der Geschichte. Und damit natürlich auch die Einordnung der eigenen Gegenwart. Wo sind wir eigentlich auf dem Weg zur Endzeit? Es wurde mit der Bibelkritik dann die theologische Deutung der Geschichte überhaupt aufgegeben. Ja, wenn in der Bibel steht, der und der König tat, was Gott gefiel oder was ihm nicht gefiel, dann sei das alles theologische Deutung, aber hat mit der Geschichte nichts zu tun. Es kann sein, dass Manasse ein ganz toller König war, nur weil die Bibel schreibt, er hat nicht getan, was Gott gefallen hat. Das ist alles theologischer Kram. Ja? Damit, und das ist interessant, die ersten weltgeschichtlichen Darstellungen, die die Deutung von Geschichte praktisch aufgegeben haben, waren evangelische Darstellungen, kirchengeschichtliche Werke von evangelischen Theologen. Ja, also das muss man auch mal sagen. Und dann natürlich am Schluss auch der Wegfall einer biblizistischen Weltära, also was viele auch nicht wissen, das Mittelalter hat nie gesagt, er lebte so und so viel vor Christus und so viel nach Christus. Diese Zeitrechnung vor und nach Christus ist eine sehr späte Sache. Man hat immer die Weltära genannt, im Jahr 4700 nach Schöpfung. Das Problem war, man konnte sich nicht mehr einigen, wann ist der genaue Schöpfungstermin. Und es ist im Grunde eine Not gewesen, dass man sich auf Christi Geburt geeinigt hat, weil das war ein sicherer Punkt. Vor Christus, nach Christus. Die Schöpfung ist weggefallen und am Schluss wurde die Schöpfung natürlich, das wissen wir, durch die Evolution an sich aufgegeben. Irgendwie haben wir heute echt hier mit der Technik ein bisschen Probleme. Genau. Und damit war das Modell komplett weg. Das hat Auswirkungen. Also diese Erosion des biblischen Welt- und Geschichtsbildes, die lange vor Charles Darwin, lange vor der Evolution passierte, nämlich im 16. und 17. Jahrhundert, es war ein schleichender Prozess und führte dazu, wie es heute ist. Heute ist es so, die Gottesdienste sind in aller Regel leer und sie werden besucht von älteren Menschen. Und wie stark das ist, wird deutlich, wenn man sich die Entwicklung der letzten 50 Jahre anschaut. Wir haben hier die Konfession in Deutschland, und da sehen wir 1950, das ist ja jetzt nicht so furchtbar lange her, 51% der Menschen in Deutschland evangelisch, 46% katholisch. Bedeutet natürlich nicht, dass das alles Christen waren, will ich damit nicht sagen. Aber ich finde es interessant, 2008 ist die Gruppe der Konfessionslosen, das heißt der Nichtmitglieder in Kirchen, schon die größte Gruppe. Und katholisch und evangelisch 30% und 30%, das hat sich inzwischen auch schon verschoben. Hier sehen wir es nochmal in einer grafischen Darstellung. Das sind die Evangelischen in Deutschland, die eigentlich die Mehrheit hatten. Die sind jetzt hier schon auf den dritten Platz gerutscht. Hier die grüne Linie, die Muslime. Auch diese Darstellung ist schon nicht mehr zeitgemäß, weil der Anteil der Muslime beharrlich wachsen wird. Der bei den großen Kirchen noch abnehmen wird. Hier sieht man es nochmal vom letzten Jahr, das ist der Stand von 2016, da steht es 31.12.2016. Hier sieht man mit großem Abstand die Menschen, die keine Religionszugehörigkeit mehr haben in Deutschland, das ist die größte Gruppe. Ja, und was auch interessant ist, wenn man jetzt nochmal, ich möchte jetzt mal ganz bewusst vergleichen Protestanten, also die Anhänger der Reformation, Katholiken. Hier haben wir Protestanten aufgeteilt in Altersgruppen. Der grüne Button sind bis 29-Jährigen, dann blau 30 bis 44 und so weiter und lila 60 Jahre und älter. Okay, regelmäßiger Gottesdienstbesuch 1952. Da sehen wir, da war es damals schon so, die meisten Gottesdienstbesucher waren schon 60 Jahre und älter, waren aber noch etwa 25% aller Mitglieder. Heute, also 1999, heute ist es mit Sicherheit noch schlechter, ist zwar die Gruppe der 60-Jährigen immer noch der höchste Block, aber es sind nicht mal mehr 15%. Nicht mal 15%, und das sind ja nur die über 60-Jährigen, bei den anderen, die haben nicht mal 10%, also die anderen Jahre weniger als 10%, also in der Masse kann man sagen, weniger als 8 oder 7 oder 8% der Evangelischen, die in Regeln in die Kirche. Und jetzt der Vergleich. Katholische Kirche. Entwicklung ist die gleiche. Ja, es geht bergab. Entwicklung ist die gleiche. Die Tendenz, dass die Jakobe, die älteren Leute praktisch noch am meisten in die Kirche gehen, ist auch die gleiche. Aber trotzdem sind die absoluten Zahlen, das bewegt sich hier zwischen 70% und 40%, hier hinten wird es weniger, aber es gehen immer noch viel, viel mehr Katholiken regelmäßig in die Kirche als Evangelische. Und da frage ich mich schon, warum ist das so? Ja, warum ist das so? Da müssen wir uns auch selber fragen, weil die Evangelischen halten eigentlich das Wort Gottes hoch, sollte man meinen. Die persönliche Bedeutung von Jesus finde ich auch interessant in unserer Gesellschaft. Jesus hat nie gelebt. Diese Aussage ist mehrheitsfähig bei den 14- bis 17-Jährigen. Also eine sehr hohe Mehrheit. Gut, hier Jesus hat für mich heute keine Bedeutung. Jesus kann heute noch Vorbild sein. Jesus ist Gottes Sohn, ich kann zu ihm beten. Auch da ist es so, dass die Jugend am wenigsten diese Meinung vertritt und die Älteren noch am meisten. Ja? Das bedeutet, die Entwicklung ist ganz klar, es sei denn, es verändert sich gravierend was. Aber wenn man das weiter verlängert, in 10, 15, 20 Jahren, wird die Zahl der überzeugten Christen in den Kirchen rapide sinken. Okay, jetzt noch ein kurzer Blick auf Gesamteuropa, weil die Reformation ist ja eine europäische Erscheinung. Hier ist Deutschland im Mittelfeld. Ja, und das, was hier blau ist, sind die, die sagen, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ja, und was grün ist, ist die Aussage, ich glaube, dass es eine andere spirituelle Kraft gibt. Und was rötlich ist, ist, ich glaube nicht, dass es einen Gott oder eine andere spirituelle Kraft gibt. Also das ist etwa die Unterteilung. Und was man sieht, und das finde ich auch erstaunlich, ist, dass es fast alles katholische oder muslimische Länder sind, die sagen, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Und dass hier unten alles evangelische Länder sind. Ja? Estland, Tschechische Republik, Schweden, Dänemark, Norwegen, Niederlande, das sind evangelische Hauptgebiete. Und da sagt die Mehrheit, entweder ich glaube nur an eine spirituelle Kraft oder ich glaube gar nicht mehr, dass es Gott gibt. Auch das finde ich bedenklich. Ja, da fragt man sich, ist das das Ergebnis der Reformation, dass die evangelischen Länder am wenigsten wissen wollen von Gott? Warum ist das so? Die Frage nach dem, was von der Reformation heute geblieben ist, muss natürlich eine Frage sein, was ist von den grundlegenden reformatorischen Prinzipien geblieben. Das erste habe ich schon erwähnt, sola scriptura. Ein Problem heute ist, wie geht es ja weiter? Entschuldigung. Schluss mal, ne? Okay, gut. Also es wird jetzt schnell gehen. Ein Problem heute ist, für viele Menschen heute ist die Bibel nur ein altes Buch. So wie es andere alte Bücher auch gibt. Und viele Menschen sagen sie, ja, das ist ein altes Buch für alte Leute. Die finden da ihren Trost. Die kennen noch ein paar Bibelverse auswendig. Viele Kinder in den Schulen wird ja nichts mehr auswendig gelernt. Ja. Ein Problem weiterhin ist natürlich das veränderte Weltbild. Ja, es stellt sich so dar, als wird alles, ist alles durch Zufall entstanden. Die Evolution oder durch Selektion und Auswahl. Das hat natürlich maßgeblich auch dazu beigetragen, dass das biblische Weltbild heute als nicht mehr wissenschaftlich gilt. Ja. Zipfel zum Beispiel, Punkt, immer noch. Ist immer noch ein Thema. Aber in der Kinderschule, im Kindergarten, ja, viel Wasser und Tiere, das ist ideal für Kinder. Ja, und genau dasselbe Adam und Eva, ja, das ist was für Kinder. Also die Themen sind noch da, aber sie werden so wie Osterhasi und Nikolausi in die Kinderecke geschoben. Und das ist ein Problem, weil wenn man heute über diese Dinge noch sprechen will zu den Menschen, ist man sofort in der, boah, was ist das für ein Naivling, in der seltsamen Ecke von jemand, der weltfremd ist und die Entwicklung verschlafen hat. ja, längst widerlegtes Weltbild. Die Bibel ist ein Buch von Legenden und Märchen. Es gibt offensichtliche Fehler, historisch falsch. Die Erzählabsicht von Priestern wurde verändert und verfälscht. Das sind so die gängigen Sachen, die man hört, wenn man sich mit den Leuten unterhält. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, was heute die Gesellschaft ja völlig verändert ist, im Unterschied zum Mittelalter gibt es nun eine breite Palette von Weltanschauungen und Glaubensbildern. Ja, wir haben eine ganz unterschiedliche Religion. Das Christentum ist nur noch eine von vielen. Und dann ist es auch noch so, wenn dann Leute auftreten, die besonders sich auf die Bibel berufen, dann wird das von Nichtchristen oft so wahrgenommen wie, das ist einer von der Sekte. Ja. So wie ein Zeuge Jehova. Ah, das sind die, die kommen immer mit einer Bibel an einen oder mit irgendeiner Schrift. Ja. Das heißt, dass die eigentliche Stärke der reformatorischen Bewegung, der Bezug zur Bibel, wird von den Menschen um uns herum oft eher so wahrgenommen, das ist irgendwie sektierisch. Oder seit neuestem gibt es die Salafisten, die überall liest den Koran, die Liesbewegung. Also die Bibel wird nur noch ein Buch von vielen anderen. Das sind Probleme, weil das die Jugend, die auch keine biblische Bildung mehr erhält, sieht das und kann es nicht mehr einordnen. Klassenstolz, Reformation, was ist geblieben? Und damit wird es dann auch zu Ende gehen. Okay, also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, der heute geblieben ist von der Reformation, ist, dass wir uns bewusst machen müssen, ohne die Grundlage Sola Scriptura und Sola Christus, das ist die Grundlage der Reformation. Und wenn die bei den Menschen nicht mehr ankommt, dann können wir die anderen Punkte der Reformation sowieso vergessen. Also der Bezug zur Schrift, den Luther ja ausdrücklich gesucht hat, er hat gesagt, in der Schrift steht aber, anders wie die Konzilien sagen, dieser Bezug zur Schrift ist ganz wichtig. Auf die engere Reformationszeit folgte Gewalt und Krieg, das habe ich schon gesagt, als eine negative Sache. Es folgte auch, dass die Reformatoren sich sehr stark an die Obrigkeit angelehnt haben. Hier ist Friedrich der Weise. Und dann auch Bündnisse eingegangen sind, das sogenannte Bündnis von Thron und Altar, die nicht immer gut waren für die evangelische Kirche. Man hat sich zu sehr an den Staat angehängt und dann auch oft Dinge mitgenommen, vom Staat, die von staatlicher Seite propagiert wurden, die nicht gut waren. Also bekanntestes Beispiel sind ja die sogenannten deutschen Christen in der Zeit des Dritten Reiches gewesen, die hier praktisch den Nationalsozialismus mit ins Christentum rein transportieren wollten. Und dass diese Tendenz der evangelischen Kirche, sich zu stark an den Staat und die jeweilige Regierung anzuhängen, die hatte die katholische Kirche nicht. Und das war auch ein gewisser Schutz, denke ich. Genau, und das Problem ist nun, dass die Ideologien, die danach gekommen sind, wie zum Beispiel die Aufklärung hier, dass die evangelischen Kräfte dieser Aufklärung nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Bis auf die neuen erwecklichen Bewegungen, wie zum Beispiel der Pietismus. Frömmigkeitsbewegungen, die aus dem evangelischen Lager heraus den Glauben wieder neu betont haben, wieder auf die Schrift aufgebaut haben, die konnten dann auch gegen Aufklärung was sagen. Aber die evangelische Orthodoxie ist über weite Strecken der Aufklärung gefolgt. Und das ist auch leider das Ergebnis heute an unseren theologischen Fakultäten, dass nur noch das gelehrt wird, was sozusagen heute opportun ist, und das ist sehr häufig Bibelkritik. Massive Bibelkritik. Ich persönlich habe einen Freund, der ein paar Jahre älter ist wie ich, der entschiedener gläubiger Christ war, der hat sein Theologiestudium abgebrochen, weil er gesagt hat, wenn ich das zu Ende mache, bin ich kein Christ mehr. Ja? Und das ist erschreckend, finde ich. Okay, was ein anderer Punkt, was auch neu ist gegenüber früherer Zeit, das ist die Aggression, die uns Christen zunehmend entgegenschlagen wird. Also besonders krass merken das immer die Leute oder Gruppen, Lebensrechtsgruppen zum Beispiel, die demonstrieren in Berlin. Die werden belagert von linken Gruppen, die den ganzen Hass über sie ausschütten. Hass über Christentum, gerade auch in der Jugend. Also das ist zum Teil wirklich erschreckend und es zeigt, dass es ein Kampf um die Jugend ist in unserem Lande. Ja, und dass Jugendarbeit eben ganz wichtig ist. Was auch beschämend ist für mich als Evangelischer, sag ich mal, denn ich bin evangelisch getauft eigentlich, ist, dass die evangelische, prominente Vertreter der evangelischen Kirche oft so auftreten, dass man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Also wir haben hier zum Beispiel den gegenwärtigen Ratsvorsitzenden der EKD, Bedford Strom, mit seinem katholischen Kardinalskollegen Marx. Und die beiden treten, egal wo sie sind, immer auf mit einem dicken Kreuz. Das gehört auch zum Bischofsamt, das ist in Ordnung. Aber wenn gerade die, dann wenn sie den Tempelberg besuchen, diese Kreuze abnehmen mit dem Argument, dass sie ihre muslimischen Gastgeber nicht beunruhigen wollen, zu gleicher Zeit aber einfordern, dass Muslime in unserem Land ihre eigenen Symbole jederzeit und offen, frei, überall zeigen sollen und dürfen, der Bedford Strom jetzt auch in einem Moscheebauverein in München mit, dann wird das auf die Menschen völlig unglaubwürdig und alles andere als Bekenntnisschlag im Sinne von Martin Luther. Ja, und es gibt andere Beispiele. Ja, die, vor dem Bedford Strom war die EKD-Ratsvorsitzende, die Frau Käßmann, Margot Käßmann, und die sagt es ganz offen heraus in einem Interview mit dem Spiegel im Juli 2013, ich denke, dass Josef im biologischen Sinne der Vater Jesu war. Ich meine, das kann man natürlich alles machen, das ist eine Meinung und die ist im Sinne der Meinungsfreiheit geschützt. Aber das, theologisch ist es ein Flurschaden sondergleichen, weil das bedeutet praktisch, was sie sagt, erstens, dass wenn es in der Bibel steht, stimmt nicht. Und zweitens, die theologische Folge ist ja, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist. Eindeutig. Und das sind oberste Vertreter der evangelischen Kirche. Unmittelbare Nachfolger Martin Luthers, wenn man so will. Ja. Das ist natürlich auch eine Sache, die sehr bedenklich ist, meine ich. Okay, was ist zu tun? Ich denke, ganz ehrlich, man hört oft die Meinung, wir brauchen eine neue Reformation. Denke ich, ist auch nötig, aber ich glaube nicht, dass eine neue Reformation hier in Europa eine Chance hätte. Ich glaube es nicht, weil der christliche Background inzwischen fehlt. Er ist nicht mehr da. Ich glaube auch, dass jemand wie Martin Luther, wenn er heute hier auftreten würde, mit den gleichen Anliegen, wäre ein einsamer Rufer in der Wüste, wie es einige gibt. Es gibt diese Männer in der evangelischen Kirche, einsame Rufer in der Wüste, und er würde vielleicht auffallen und wahrgenommen werden als ein kritischer Autor unter vielen. Ja, also, was aber Sinn macht, glaube ich, das ist, sich für eine neue Bibelbewegung einzusetzen. Damit die Menschen überhaupt die Bibel wieder ernst nehmen, die Bibel wieder offensiver zu vertreten, auf ihren Wahrheitsgehalt wieder offensiver hinzuweisen und auch das Wort Gottes selber mehr sprechen zu lassen. Ja? Ich habe es ja gesagt, wir haben da heute Morgen schon, wir haben diese starke Verheißung und Zusage, die in Jesaja 55 drin steht, denn wieder Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, das wird Samen zu sehen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir vielleicht noch stärker einüben müssen, darauf zu vertrauen, dass wir die Leute nicht überzeugen können. mit Amen, sondern dass wir mehr das Wort Gottes einfach sprechen müssen. Und dass wir auch dem Wort Gottes gegenüber wieder öffentlich mehr Achtung erzeigen und auch öffentlich mal das Wort ergreifen, wenn jemand ablästert über die Bibel. Ja? Damit einfach die Bibel wieder ein anderes Gewicht gibt, das Wort Gottes wieder anders gewichtet wird. Und ich denke, es ist so, wie ich eingangs gezeigt habe, das Wort Gottes hat die Herrschaft. Jesus ist das lebendige Wort Gottes und er hat die Herrschaft. Deswegen haben wir auch keinen Grund, uns da irgendwie dann in der Lichtung und Scheffel zu stellen. Und damit möchte ich jetzt auch ändern. Das Bild, die finde ich, das ganz gut zum Ausdruck bringt. Jesus Christus ist das Opferlamm, ist der Löwe von Juda, er ist Alpha und Omega, der Anfang und Ende, das Ende unseres Glaubens, er ist das lebendige Wort Gottes. Er hat die Herrschaft. Und auch wenn um uns herum sozusagen es so aussieht, als würden das, was die Reformation Gutes bewirkt hat, und sie hat Gutes bewirkt, aber schon längst zerfallen ist, glaube ich, dass das Wort Gottes trotzdem heute noch genauso eine Kraft und Macht hat. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ja, wir brauchen diese neue Reformation, indem wir das Wort Gottes wieder stärken. Nicht irgendeinen Gedanken von der Reformation, sondern das Wort Gottes. Damit möchte ich Ihnen verabschieden.